Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt.
Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 133, erschienen am 3. Februar 2026. Im Juli 2025 fand in einem ehemaligen Steinbruch in Bayern ein Feldtest statt. Das war im Rahmen des WAMEX-Projektes. Mit diesem Projekt möchte man Möglichkeiten zur Erforschung des Valles Marineris auf dem Mars und für die Suche nach Leben in diesem Grabenbruchsystem untersuchen. Bei dem Feldtest im Steinbruch erprobte man unterschiedliche Roboter und Drohnen in einer marsähnlichen Umgebung. Ich war einen Tag mit dabei und hatte Gelegenheit für einige Interviews mit Projektbeteiligten. In einem weiteren Interview geht es um die Explorer-Initiativen der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR. Zum Ende der Episode gibt es wie immer einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber.
Titelthema.
Anfangs habe ich es schon erwähnt, am 23. Juli 2025 besuchte ich einen Feldtest des WAMEX-Projekts. Das war in einem alten Steinbruch bei Langenaltheim in Bayern. Als ich hier eintraf, stieß ich auf eine ganze Reihe von Pavillons, in denen Arbeitsplätze aufgebaut waren. Ein Generator sorgte für Strom, an verschiedenen Stellen konnte ich Schreitroboter und Rover in Aktion sehen. Gelegentlich flog auch ein unbemanntes Flugobjekt über das Gelände. Hier kann man sich am besten Fluggeräte vorstellen, die die meisten Menschen mit dem Begriff Drohne verbinden. Der Begriff Drohne ist hier aber ungenau und kann im Zusammenhang mit WAMEX auch für bodengestützte Vehikel verwendet werden. Gewohnheitsmäßig bin ich im Interview selber noch auf die mir gewohnte Nutzung zurückgefallen. Wenn ich also diesen Begriff benutzte, dann meinte ich fast immer Flugdrohnen. Es wird aber aus dem Zusammenhang klar. Ich schaute mich eine Weile auf dem Gelände um und fand dann Gelegenheit für das erste Interview des Tages. Ich habe den Ton aller Interviews etwas nachprozessiert, um den laufenden Stromgenerator auszufiltern.
Mein Name ist Dr. Oliver Funke. Ich bin von der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR. Ich bin von Haus aus Physiker, seit 25 Jahren im DLR Mitarbeiter und seit 20 Jahren in der Deutschen Raumfahrtagentur. Ich habe 2014 die DLR Explorer Initiativen begründet bei uns im Haus und schon vorher, seit 2010, arbeiten wir an so spannenden Themen wie zum Beispiel auch das WAMEX-Projekt, worum es hier heute in diesem Feldversuch geht.
WAMEX, Sie sagten es schon, da gibt's heute hier diesen Feldtest. Was passiert hier heute?
Nun, wir sind hier zum Abschluss der dritten Entwicklungsphase in WAMEX. Wie gesagt, seit 2012 hatten wir uns hier zusammengeschlossen, um eine sehr ambitionierte Fragestellung zu untersuchen. Wir suchen tatsächlich nach Technologien, um mit Hilfe von Roboterschwärmen das Valles Marineris auf dem Planeten Mars zu explorieren. Das Valles Marineris ist deswegen ein besonders interessanter Ort, wenn es um die Suche nach Leben geht. Wir haben schon viele Mars-Missionen gehabt, wo Roboter, auch mobile Roboter auf dem Mars gelandet sind. Doch letzten Endes in all diesen Jahrzehnten bis heute können wir nicht abschließend die Frage beantworten, ob in der Frühzeit des Mars gegebenenfalls Leben dort entstanden ist, als die Umgebungsbedingungen ähnlich wie hier auf der Erde gewesen sind. Und das versuchen wir im Valles Marineris zu finden. Und dafür suchen wir flüssiges Wasser. Und das ist das, was für Astrobiologen, ich sag mal, der heilige Gral ist. Denn flüssiges Wasser finden wir nicht auf der Planetenoberfläche selbst. Dort haben wir eine so dünne Atmosphäre, die im Bereich ungefähr von 6 Millibar liegt. Das ist zufällig der Tripelpunkt des Wassers. Das heißt, auf der Oberfläche des Planeten Mars finden wir Wasser nur in Form von Wasserdampf in der dünnen Atmosphäre oder in Form von Eis im Boden. Das ist für die Suche nach Leben vielleicht eine Möglichkeit, aber bislang, wie gesagt, die Missionen haben noch nie etwas diesbezüglich nachweisen können. Deswegen wollen wir in diesen Grabenbruch gehen, das Valles Marineris, ist das größte bekannte Canyon-System im Sonnensystem. Es hat eine Länge von 4000 Kilometern. Das wäre hier projiziert auf die Erde von der Ostküste der USA bis zur Westküste einmal quer durch. Hat eine Breite von bis zu 800 Kilometern und, das ist das Interessanteste, eine Tiefe von bis zu 10 Kilometern. Und am Grunde des Valles Marineris haben wir einen atmosphärischen Umgebungsdruck, der ungefähr bei 13 oder mehr Millibar liegt. Das heißt, dort kann tatsächlich flüssiges Wasser zu finden sein.
Jetzt gibt es da dieses riesige System. Hat man eine Ahnung, wie dieses System entstanden ist? Also es ist ja in der Form einzigartig.
Das ist korrekt. Also es gibt verschiedene Modelle aus der Planetengeodäsie heraus. Es ist ein Grabenbruchsystem und es war auch mal eine Vergletscherung dort gewesen. Es gibt dort auch vulkanische Aktivitätsspuren aus der Frühzeit des Planeten Mars. Das heißt, wir finden dort auch noch Lavatunnel und dergleichen mehr. Und auch die sind für die Exploration von besonderer Bedeutung, weil in Verbindung mit flüssigem Wasser können sie auch heute noch ein potenziell geschütztes Biotop darstellen. Und das ist der Grund, warum wir dorthin gehen wollen.
Jetzt sind die meisten oder vielleicht gar alle Missionen bislang auf dem Mars auf einfacherem Gelände gewesen. War man im Valles Marineris schon mal drin?
Nein, bislang noch nie und wurde auch bisher noch nie wirklich thematisiert. Der Hintergrund ist der, solche Raumfahrtmissionen sind sehr kostspielig und man versucht natürlich dann eine Landeregion auszusuchen, die auf der einen Seite interessant für die Wissenschaft ist, aber auf der anderen Seite auch wenig Geröll oder Abhänge oder ähnliches beinhaltet, sodass man eine größtmögliche Erfolgswahrscheinlichkeit für den Prozess der Landung selber annehmen kann. Wenn wir in das Valles Marineris gehen, dann werden wir versuchen, einen ähnlich, ja, ich sag mal, glatten Ort zu finden, wo die Aussichten für die Landung relativ gut sind. Aber wir müssen uns dann in diesem großen Areal bewegen und das auch sehr schnell. Und das versuchen wir mit unseren autonom agierenden Drohnen zu schaffen.
Ja, da landet man dann jetzt beim Projekt VAMEX, so wie ich das verstanden habe, Projekt Phase VAMEX 3 jetzt nahe des Abschlusses oder abgeschlossen. Was macht VAMEX genau?
Nun, VAMEX ist das Akronym für Valles Marineris Explorer. Es stellt ein robotisches Explorationssystem dar, bestehend aus einer mobilen Landestation, die auch als, ja, die mit Radionuklidbatterien ausgestattet ist und dafür sorgen kann, dass unsere kleinen miniaturisierten Drohnen, das sind laufende, das sind fahrende und das sind fliegende Drohnen, dass sie immer wieder zurückkehren können zu dieser mobilen Basisstation, um ihre Akkus wieder neu aufzuladen und für eine weitere Exploration in einem bestimmten Gebiet zur Verfügung zu stehen. Und das ist das VAMEX-System, was wir hier heute in diesem Feldtest nochmal auf Herz und Nieren testen. Wir haben hier diesen Steinbruch in Langenaltheim gewählt, den ehemaligen Steinbruch. Es ist jetzt ein Offroad-Park, der aber für ein Analog-Szenario relativ gute Ähnlichkeit zu den Umgebungsbedingungen auf dem Mars aufweist. Und hier werden unsere Drohnen, die ich eben genannt habe, die werden hier auf Herz und Nieren nochmal erprobt, um zu sehen, wo wir stehen heute.
Ja, ich bin ja jetzt seit heute Morgen hier. Ich sehe Geröll, ich sehe Sand. Was man auf dem Mars wahrscheinlich so nicht hat, ist Matsch. Es gab Regen die letzten Tage. Aber wenn ich mir das Ganze so leicht rötlich eingefärbt vorstelle, dann kann ich mir einige Sachen hier schon ganz gut vorstellen, wie die Rover über ein Gelände fahren oder eben auch darüber hinwegfliegen. Sie haben ja heute schon einiges gezeigt. Es gibt einen Streitroboter, es sind Drohnen geflogen, es sind verschiedene Rover gefahren. Was zeigen Sie hier heute?
Nun, wir zeigen hier im Wesentlichen die Fähigkeit der einzelnen Schwarmdrohnen zu einer kooperativen und kollaborativen Zusammenarbeit. Das heißt, die Schwarmdrohnen, da sie miniaturisiert sind, haben nicht für sich selbst die Möglichkeit, alle möglichen Explorationsvorhaben selber durchzuführen, sondern sie müssen tatsächlich als ein Team zusammen agieren. Und das ist das, was wir hier auch zeigen, auch gerade was die autonome Navigation betrifft. Das ist eine zentrale Herausforderung, weil zum Beispiel eine Flugdrohne, die sich mit hoher Geschwindigkeit im Valles Marineris bewegt, die kann nicht von der Erde aus ferngesteuert werden. Da hätte man ein viel zu großes Verlustrisiko. Das heißt, hier müssen tatsächlich Kartierungsaufgaben von den Drohnen übernommen werden. Die müssen geteilt werden, die Informationen müssen geteilt werden. Die Pfadplanung und vor allen Dingen eben auch die Auswahl von bestimmten Gebieten, die wir als sogenannte Points of Interest definieren. Das sind zum Beispiel Stellen, wo eine Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass man dort flüssiges Wasser gegebenenfalls finden kann.
Gibt es neben dem flüssigen Wasser noch weitere Dinge, nach denen man dann suchen würde, oder ist der Fokus wirklich flüssiges Wasser?
Also der Fokus ist flüssiges Wasser, aber darauf alleine beschränkt es sich natürlich nicht. Wir sind hier in einem Gebiet, das wir tatsächlich mit ruhigem Gewissen als Terra Incognita bezeichnen können. Das heißt, wir machen hier generell wissenschaftliche Untersuchungen, die auch zum Beispiel für das Mars-Regolith hier von Bedeutung sind, um hier mehr zu lernen, wie sind die Umgebungsbedingungen dort. Wir versuchen aber auch zum Beispiel Höhlen zu explorieren, was für sich schon mal ganz interessant sein kann, oder eben auch diese vorher bereits genannten Lavatunnel.
Dort würde man also dann wahrscheinlich auch auf Materialien treffen, die man eben auf dem freien Gelände, wo man bisher gewesen ist, nicht stößt.
Das ist nicht auszuschließen, weil das Valles Marineris hat eine sehr interessante eigene Entstehungsgeschichte halt. Und der können wir hier weiter auf den Grund gehen, quasi gewissermaßen als Bonus, was wir zusätzlich bekommen. Aber das absolute Highlight wäre natürlich, wenn wir hier flüssiges Wasser entdecken würden und womöglich, wenn es in einer geschützten Nische liegt, also sprich auch vor der UV-Strahlung der Sonne geschützt ist, wenn wir dort tatsächlich noch Leben finden könnten. Das wäre ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte.
Jetzt ist Leben natürlich ein riesenbreites Feld, was man sich unter Leben vorstellen kann. Was würden Sie hoffen zu finden?
Nun, wir würden auf jeden Fall hoffen, Wasser zu finden. Das wäre schon mal ein großer Fortschritt. Und es würde dann gegebenenfalls sogar die Frage beantworten können, ob in der Frühzeit des Mars Leben dort entstanden ist. Es könnte natürlich auch sein, dass wir vielleicht Fossilien entdecken würden. Auch das wäre ein Hinweis, um die Frage zu beantworten, ob Leben häufig vorkommt oder ob die Erde hier mit den Lebensformen, die sie hervorgebracht hat, wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hat und Leben viel seltener ist, als man das annehmen kann. Das ist bislang eine ungeklärte Frage. Aber dadurch, dass wir ins Valles Marineris gehen und dort gezielt nach Wasser suchen, kann uns helfen, hier, ja, ich sag mal zumindest, eine fundiertere Annahme darüber machen zu können.
Sie erwähnten, dass man eben kartieren muss. Hier auf der Erde, in unserem Zeitalter, sind wir jetzt recht bequem. Ich setze mich ins Auto, ich kann einfach mein Navigationssystem anwerfen, mich von A nach B leiten lassen. Diesen Komfort haben Sie auf dem Mars nicht. Sie müssen die Karten eigentlich erst noch schaffen. Es gibt Grundlagen von Orbitern, aber da hat man natürlich eine sehr begrenzte Auflösung. Wie kartieren Sie?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das war auch eine zentrale Herausforderung von Anfang an. Ich selber gehöre zur Fachabteilung Navigation in der Raumfahrtagentur und da sind wir genau beim Stichpunkt, ne? Denn um nichts anderes geht es hier letzten Endes. Sie haben recht, es ist Terra Incognita. Wenn wir Aufnahmen von Orbitern vom Valles Marineris sehen, dann können wir auch erkennen, erstens die Auflösung ist nicht so gut, genau wie Sie gesagt haben. Aber auf der anderen Seite, es gibt in der zentralen Region des Valles Marineris, wo es also auch richtig tief ist, sieht man eigentlich kaum den Untergrund. Ja, stattdessen ist dort sehr viel Dunst vorhanden. Mit anderen Worten, auch eine hohe Wasserdampfkonzentration in der Atmosphäre. Die Frage ist, wo kommt das her? Ja, also insofern, wir sind da schon auf der richtigen Spur. So, wie machen wir das dann mit der Navigation? Wir nutzen verschiedene Verfahren, die auch hier zum Beispiel für das autonome Fahren zum Einsatz kommen, die bezeichnet werden als SLAM-Verfahren, Simultaneous Localization and Mapping. Und dieses Akronym bezeichnet also ganz genau, worum es sich hierbei handelt. Wir haben hier also eine unbekannte Region und die versuchen wir tatsächlich erstmal zu kartieren und uns selber auch zu positionieren, dass wir eine Vorstellung haben, wo wir uns eigentlich genau befinden. Weiter geht es dann mit einer Wegplanung. Dafür müssen wir aber den Zielpunkt B, wo wir eigentlich hinwollen, kennen und wir müssen wissen, was für Hindernisse gegebenenfalls auf dem Weg sind. Hindernisse können große Felsbrocken sein, aber ebenso steile Abhänge oder sehr feinsandiges Gebiet, wo ein Rover halt mit seinen Rädern drin sich festfahren könnte. Und dazu haben wir eben auch verschiedene Möglichkeiten. Wir haben vorgesehen, im WAMEX-Szenario tatsächlich auch Kleinsatelliten mitzuschicken, die in einem Mars-Orbit in niedriger Umlaufbahn das Valles Marineris regelmäßig überfliegen und in diesem Moment tatsächlich auch eine genaue Lokalisierungspositionierung ermöglichen. Und mit diesen Informationen kann sich der Schwarm dann weiter vorwärts bewegen. Die Informationen werden geteilt mit allen Schwarmdrohnen. Die Karte wird ständig erweitert. Und insbesondere unsere Flugdrohne hilft eben auch, ein zuvor unbekanntes Gebiet erstmal aufzuklären und Kartenmaterial, sprich Bildmaterial und dergleichen mehr für die Schwarmintelligenz insgesamt zur Verfügung zu stellen.
Jetzt hat man ja noch die Rover, die Schreitroboter, die sich dann am Boden orientieren über dieses geteilte Material. Ich hörte hier heute noch von Sonnenstandssensoren und von Funkbehaken. Was ist die Rolle dieser Elemente?
Ja, also die Sonnensensoren helfen uns ganz wesentlich bei Tageslicht festzustellen, wo sind wir eigentlich? Was haben wir für eine Zeit und was ist der Ort, wo wir hier sind? Es gibt dafür sogenannte Ephemeriden und anhand dieser Ephemeriden weiß man genau, wann die Sonne ihren Höchststand zum Beispiel hat. Das ist ganz ähnlich wie in der Seefahrt. Damals hat man Sextanten verwendet dafür und das hat auch gut funktioniert. Und wir haben hier tatsächlich eine Kombination von verschiedensten Möglichkeiten, um unsere Position zu bestimmen. Und das wird zusammengeführt, man nennt das Sensorfusion, und wird dann von der künstlichen Intelligenz entsprechend berechnet und den Drohnen dann weiter zur Verfügung gestellt. Unter anderem eben auch, um Pfade zu planen, um solche Points of Interest dann zu finden und anzufahren.
Hier ist ja heute schon eine Drohne gestartet worden, die dann per Kamera und per LiDAR den Boden erfasst hat. Daraus wurde eine virtuelle Geländekarte gerendert. Das ging sehr, sehr schnell hier heute. Ich glaube, das kann man, damit die Hörerinnen und Hörer sich das vorstellen können, so ein bisschen wie Google Earth vorstellen, dass man also Fotos vom Gelände hat. Bei Google Earth sind Satellitenfotos, hier sind sie von der Drohne und dazu hat man die Höheninformationen, die wahrscheinlich vom LiDAR kommen und das wird zusammengebildet und so kriegt man dann die Erhöhungen auf dem Gelände abgebildet.
Ja, nicht nur vom LiDAR kommt diese Höheninformation, sondern insbesondere auch zum Beispiel durch barometrische Sensoren. Die funktionieren da auch, ich sag mal, ausreichend gut genug, um ein Höhenprofil zu bekommen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel mittels Laser. Und da sind wir dann schon wieder genau beim LiDAR. Also es gibt verschiedene Sachen, wichtig ist für uns. Wir kombinieren verschiedene Verfahren, allein auch schon, um eine gewisse Redundanz zu bekommen, was die Sensorik betrifft.
Eine der großen Herausforderungen ist die Distanz des Mars zur Erde. Wir haben, je nachdem, wie der Mars gerade bei uns steht, wenn er also auf der gleichen Sonnenseite ist wie wir, ist er näher dran, ist er auf der abgewandten Seite der Sonne oder nicht ganz auf der anderen Seite, sodass wir ihn noch sehen könnten, also zum Sichtkontakt haben theoretisch. Da haben wir eben sehr lange Signallaufzeiten. Wie lange bräuchte Funk dafür?
Nun, wie Sie richtig gesagt haben, das hängt ganz von der Konstellation ab, wie die Erde gerade relativ zum Mars positioniert ist. Wir haben teilweise relativ kurze Laufzeiten, das können 5 Minuten sein, typischerweise 15 Minuten oder 20 Minuten. Und für sich schnell bewegende Drohnen, wie zum Beispiel eine Flugdrohne im Valles Marineris, wäre das eine viel zu lange Latenzzeit, um da eine Funkfernsteuerung von der Erde aus zu machen. Ja, und deswegen brauchen wir dafür auch autonome Systeme, autonome Verfahren. Wir können dem Schwarm, sofern auch die Flugdrohnen am Boden sind, zwar zunächst einmal parken und dann gewisse ausgewählte Zielgebiete vorgeben, die angefahren werden sollen. Aber in dem Moment, wo insbesondere die Flugdrohnen in der Luft sind, muss dieses System komplett autonom funktionieren und zwar verlässlich.
Die Autonomie ist aber schon so ein bisschen eingezäunt, sagen wir, dass man ihm Aufgaben gibt, was es tun soll. Dafür hat man die Zeit. Und dann, wenn die Mission aber beginnt, die Drohne fliegt los und erledigt ihre Aufgaben. Die Schritte, die dann anfallen, die passieren autonom.
Das ist richtig. Das ist richtig. Oder hochautomatisiert, um es etwas zurückhaltender zu formulieren. Der Hintergrund ist einfach der, die Schwarmelemente selber sind Spezialisten. Ja, wir haben ansonsten in den Mars-Missionen, da hatten wir einen großen Rover. Das war aber quasi ein Bolide von der Größe eines Kleinwagens. Der hatte alle möglichen Messinstrumente und so weiter mit an Bord, hatte aber auch immer die Gefahr oder das Risiko, wenn etwas davon ausfällt, dann ist es ausgefallen, ne? Und gegebenenfalls auch die Mission gefährdet hier. Und wichtig hierbei für Varmex ist, dass wir hier eine Redundanz schaffen. Also jede Drohne ist mindestens zweimal vertreten und es gibt Spezialaufgaben. Die Flugdrohne zum Beispiel wird keine Proben nehmen oder transportieren oder ähnliches. Dafür hat sie eine relativ hohe Reichweite von 20 bis 30 Kilometern im Umkreis um das mobile Landesystem herum und kann insofern eine erste Erkundung machen, inklusive Kartierung und diese Daten dann auch zur Verfügung stellen. Was auch wichtig ist, diese Flugdrohne soll zum Beispiel solche Points of Interest, die einen hohen Wasserdampf Gehalt haben in der Atmosphäre, identifizieren können und dem Schwarm dann signalisieren können, hier fahrt mal dieses Gebiet an und guckt da mal, ob ihr dort nicht auch vielleicht flüssiges Wasser in Form einer Pfütze oder ähnliches finden könnt. Wir haben dann die fahrenden Rover, die verschiedene Aufgaben haben. Unser neuestes Varmex-Schwarmmitglied ist der sogenannte Janus-Rover, der sehr geländegängig ist. Seine Spezialität ist, er hat die Möglichkeit, Lasten zu tragen. Das können später einmal genommene Bodenproben sein, um sie im mobilen Lander dann analysieren zu lassen. Oder es können zum Beispiel auch die Hominiden-Roboter sein, die zu Fuß etwas langsamer sind, aber gewissermaßen als Nutzlast, als Huckepackfahrer schnell transportiert werden können. Und dieser Janus-Rover, der legt in ebenem Gelände eine Geschwindigkeit von ungefähr 2 bis 3 Metern pro Sekunde zurück. Man muss dabei beachten, wir wollen ein großes Gebiet erkunden. Der Landeplatz, der ursprüngliche oder initiale Landeplatz, der kann sehr weit entfernt sein von den eigentlichen Points of Interest. Und deswegen ist Zeit hier auch ein ganz wichtiger Faktor.
2 bis 3 Meter pro Sekunde, da komme ich so, wenn ich rechne, so bei bis zu etwa 10 km/h raus. Kommt das hin?
Ja, mittlerweile gibt es auch noch schnellere Drohnen, aber auf dem Mars, wir müssen auch den Sicherheitsaspekt immer mit berücksichtigen. Und dafür sind 2 bis 3 Meter pro Sekunde also schon relativ flott unterwegs, ja.
Sie erwähnten Wasserdampf, Sie erwähnten Dunst. Ist das Vorhandensein dieses Dunstes im Valles Marineris bereits gesicherte Erkenntnis?
Nun, das ist das, was wir auf den Orbiteraufnahmen tatsächlich identifizieren konnten. Es gibt da mittlerweile auch Publikationen darüber, wo tatsächlich ein hoher Wasserdampfgehalt nachgewiesen wurde. Also das ist wissenschaftlich auch gesichert.
Zurück zum Schwarm. Eine weitere Aufgabe ist natürlich die Kommunikation, dass der Schwarm miteinander die Informationen austauscht, dass die Aufgaben vergeben werden. Ich nehme mal an, dass so etwas in der Art passieren wird. Auch von einer Stelle wird eine Aufgabe an einen Rover, an einen Schreitroboter oder so übergeben. Schau dir mal dieses oder jenes an, ganz flapsig gesagt. Wie funktioniert die Kommunikation? Sie werden ja wahrscheinlich nicht immer zu allen Elementen zu einer zentralen Stelle Funkkontakt haben.
Das ist richtig. Also die Kommunikation hat hier ebenfalls, wie die Navigation auch, eine ganz besondere Bedeutung. Wir verwenden dadurch ein Relais-System, um das sicherzustellen. Das heißt, solche Informationen werden von Drohnen, die in der Sichtlinie einer anderen Drohne, die jetzt gerade eine Nachricht sendet, ist, weitergeleitet. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist unser orbitales System. Ich erwähnte bereits diese bis zu 5 ungefähr Satelliten, Kleinsatelliten im Orbit, die ebenfalls als eine solche Relaisstation fungieren können. Und wichtig ist es auch, wenn wir zum Beispiel Höhlensysteme oder Lavatunnel erkunden wollen, dort haben wir so eine starke Abschattung bzw. Dämpfung. Das geht nicht anders als genau mit solchen Relaisstationen, die die Drohnen dann jede für sich dann entsprechend sind, also solche Aufgaben auch wahrnehmen können nach dem Motto, du stell dich jetzt mal hier hin an diesen Höhleneingang oder ähnliches. Und unser Scout Rover, das ist unser Höhlenexplorationssystem, wird jetzt eindringen und wird sehen, dass er den Kommunikationskontakt möglichst lange aufrechterhält. Wenn der abreißt, dann kann die Drohne am Eingang vielleicht noch etwas weiter hineingehen, um die Kommunikation dann wieder sicherstellen zu können zu einer anderen Drohne, die außerhalb wartet.
Ein Thema hier heute waren auch Funkbarken, von denen es auch die Idee gibt, dass man sie von Drohnen vielleicht auch ja, quasi abwerfen kann, die dann wie so ein Ahornsamen, so wurde es heute beschrieben, dann eben zu Boden fallen und dort Dienste verrichten können. Welche Aufgabe haben diese Barken?
Nun, letzten Endes dienen sie insbesondere auch der Navigationsunterstützung. Ja, es sind Funkbarken, mit der wir unter anderem auch Funknavigation sicherstellen können, zusammen mit den Drohnen, die selber auch mit solchen Funknavigationssystemen ausgestattet sind. Zum anderen bieten sie aber auch so etwas Ähnliches wie ein Pseudo-Leitsystem. Das gibt es hier auf der Erde auch. Zum Beispiel, als das Galileo-System im Aufbau befindlich war, hat die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR an verschiedenen Standorten, unter anderem in Berchtesgaden und auch im Seehafen von Rostock in Warnemünde, ein sogenanntes Pseudo-Leitsystem aufgestellt. Das sind Masten, die ungefähr 60 Meter hoch sein können und an deren Spitze sind Antennen ausgebracht. Sie verfügen über Sender, die damals schon die Galileo-Signale, die vorgesehen war, ausgestrahlt haben in ein bestimmtes vorgegebenes Gebiet. Das heißt, ohne dass tatsächlich so ein Galileo-System schon im All war, hatte man die Möglichkeit, dort schon solche Navigation durchzuführen. Und das war natürlich sehr hilfreich für Entwickler, um Anwendungen für Galileo dann frühzeitig auch auf den Markt bringen zu können.
Gab es eine Erprobung des Schwarms von Varmex, wie er jetzt hier im Moment stattfindet, schon mal eher?
Also dies hier ist tatsächlich der erste und der größte zusammenhängende Feldtest, den wir hier haben. Wir sind eigentlich relativ klein begonnen. 2012, als wir angefangen haben, hatten wir genau drei Partner. Das war die TU Braunschweig zusammen mit der TU München als geförderte Partner von unserer Seite und zusätzlich noch als Partner das DLR Institut für Kommunikation und Navigation, die vom Land Bayern gefördert wurden. Bayern hatte seinerzeit dann noch ein eigenes Raumfahrtprogramm und da war das möglich gewesen. Ja. Diese ersten drei zaghaften Versuche, die liefen bis 2015, aber die Abschlussdemonstration übrigens auch in einem Steinbruch gewesen, die waren auch schon sehr vielversprechend und wir haben uns daraufhin entschlossen, das weiter fortzuführen. Das war in der zweiten Entwicklungsphase. Dort hatten wir einige mehr Partner, aber wir konnten, weil wir noch relativ weit auseinander waren von den unterschiedlichen Drohnen her, die Systeme dort noch nicht richtig zusammenführen. Und das ist genau das, was wir jetzt hier in der dritten Phase thematisiert haben, dass wir wirklich versuchen, die einzelnen Beiträge noch mehr zu einem Gesamtsystem zu etablieren. Und das ist das, was wir hier in diesem Feldtest eben auch demonstrieren.
Ich bin nun einen Tag hier, der ausdrücklich so ein bisschen für die Öffentlichkeit gedacht ist, für die Presse gedacht ist. Sie zeigen hier heute Dinge. Wie lange arbeiten Sie hier schon in dem Steinbruch für diesen Feldtest?
Also das gesamte Team, und das sind sehr viele, ist sehr komplex, wir haben viele Partner hier, sind seit 2,5 Wochen ungefähr hier. Weil es braucht immer seine Zeit, eine solche Feldtestkampagne ordentlich vorzubereiten. Allein schon die ganze Logistik hier, die Organisation, wir haben viele Zelte, die aufgebaut werden mussten, um insbesondere auch die relativ teure Hardware hier unterzubringen. Wir hatten teilweise sehr schlechtes Wetter. Auch das muss immer berücksichtigt werden in einer Feldtestkampagne, dass man also genügend Zeit dafür auch einplant. Und heute ist, wie Sie richtig gesagt haben, die Abschlussdemonstration auch für die Öffentlichkeit und ab morgen soll dann abgebaut werden. Und heute ist auch das beste Wetter. Das wurde bestellt, ist gekommen. Morgen regnet es wieder und die vorige Woche war auch wirklich sehr, sehr schlechtes Wetter.
Wir sind jetzt auf diesem Offroad-Gelände, ein ehemaliger Steinbruch. Ich kann mir eben vorstellen, aufgrund gewisser Geländebeschaffenheiten sagt man, das ist so als Maßersatz ganz gut. Gibt es bestimmte Eigenschaften, die das für Sie hier tauglich macht?
Ja, das ist genau diese Geröllumgebung, die wir haben. Wir kennen die Bilder, die wir hier sehen oder die Eindrücke der Umgebung, kennen wir von Bildern, die wir vom Mars haben. Dort gibt es also auch unterschiedlichste Formen von Regolith, sehr feinkörnig bis hin zu einigen kleineren Felsbrocken oder auch solchen Platten, die wir jetzt hier auch zuhauf finden können. Wir haben hier vorgesehen, auch einen Wettbewerb zu machen von fahrenden Drohnen hier einen ganz steilen Hang hinaufzufahren. Und dieser Hang stellt eine große Herausforderung dar, weil wir haben hier eine Mischung aus feinkörnigem Material und auch sehr grobkörnigem Material beziehungsweise mit Steineinbettungen. Das macht es für jeden Rover zu einer großen Herausforderung, hier ja hochzukommen. Und wir wollen halt auch sehen, wie gut und geländegängig sind unsere Rover heute schon und was müssen wir gegebenenfalls noch verbessern, um die Geländefähigkeit für den Mars bestmöglich umzusetzen.
Varmex 3 wird damit dann mehr oder weniger abgeschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wird Varmex 4 folgen?
Ja, die Frage ist gut. Wir hoffen es auf jeden Fall. Varmex 3 wird jetzt nicht schon bald abgeschlossen. Die Sache ist die Politik hat große Ankündigungen gemacht, dass das nationale Raumfahrtprogramm also einen massiven Aufwuchs erhalten soll. Wenn das tatsächlich kommt, dann sind wir mit Varmex 4 dabei und wir sind dann erstmals in der Lage, mit Varmex 4 auch wirklich einen großen Schritt nach vorne zu machen. Und die Zielsetzung von Varmex 4 wird sein, am Ende der insgesamt derzeit vorgesehenen Entwicklungsphase von weiteren 4 Jahren ein System bereitstellen zu können, was wir an die deutsche Raumfahrtindustrie zum Bau einer Raumfahrtmission oder zumindest von Komponenten daraus als Nutzlastbeistellung Made in Germany umsetzen zu können, gewährleisten zu können. Und wir beginnen voraussichtlich mit Varmex 4. Wir haben es jetzt erstmal terminiert für den Sommer nächsten Jahres. So viel Zeit wollen und müssen wir der Politik erst noch geben, um das Ganze in trockene Tücher zu bringen. Denn wir haben schon viele Änderungen gesehen, die anders waren als die ursprünglichen Ankündigungen. Und warten wir einfach mal ab. Ich bin aber guter Dinge, dass es kommen wird und freue mich darauf.
Wenn es so weitergeht, wie wir jetzt hoffen, dass Varmex 4 kommen wird, dass es dann auch alle folgenden notwendigen Schritte passieren würden, gibt es einen Wunsch, wo man sagen würde, dann könnte man damit auf dem Mars sein, wenn man es wollte?
Also wenn man es wollte und die Finanzierung entsprechend steht, dann könnte man in der zweiten Hälfte der 30er Jahre davon ausgehen, und zwar begründet.
Da wollen Sie natürlich mit Varmex dann auch vorne mit dabei sein.
Selbstverständlich.
Da drücke ich ganz fest die Daumen. Für nun erstmal vielen Dank und noch einen weiteren erfolgreichen Tag.
Ja, vielen Dank auch Ihnen und ich denke, den erfolgreichen Tag werden wir hoffentlich sehen, ja. Danke.
Hier im Podcast berichtete ich schon mehrfach über Projekte des DFKI. Dieses Forschungszentrum ist auch bei Varmex 3 mit beteiligt. Mehrere Vehikel des DFKI bewegten sich über das Gelände.
Ich bin Leon Danter vom DFKI in Bremen. Das DFKI ist das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und ich mache da die Projektleitung für das Projekt Varmex 3.
Ja, hier heute beim Feldtest habe ich von euch mehrere Projekte gesehen. Was habt ihr dabei?
Wir haben dabei zum einen unseren Rover, den Artemis bzw. Artemis 2. Das ist die zweite Generation schon, die wir jetzt gebaut haben. Und zum anderen den Crawler, also einen Laufroboter namens Crax.
Sicherlich gibt es verschiedene Einsatzzwecke, wo das eine eingesetzt werden kann, wo das andere nicht gut einsetzbar ist. Wo macht ihr denn den Unterschied?
Also man muss sagen, der Rover Artemis 2 ist schon auch sehr geländegängig. Mit dem Laufroboter Crax kann man natürlich aber sehr gezielt überlegen, wo setze ich den Fuß hin, wo mache ich meinen nächsten Schritt. Das geht mit dem Rover natürlich nicht.
Ja, Crax, um das kurz zu beschreiben, ist vom Grundriss, wenn man einfach mal so außenrum die Kanten nachzeichnet, entsteht grob ein Rechteck. Man hat 6 Beine aber und diese Beine können angehoben und auch vor und zurück bewegt werden. Also das ist einiges an Gelenken drin. Und ich habe dann gesehen, es werden immer so in Dreiecksformationen werden die angehoben und wieder abgesetzt.
Ja, genau, das ist richtig. Also Crax ist quasi dem Tierreich nachempfunden und hat 6 Beine und wir haben verschiedene Gangmuster, die wir fahren können. Also auf gerader Ebene machen wir den sogenannten Tripod-Gang und heben immer 3 Beine. Das ist ganz vorteilhaft, weil wir sind recht schnell und haben trotzdem immer 3 Beine am Boden und sind dadurch stabil. Wenn wir jetzt einen Hang hochlaufen, dann wechseln wir automatisch ab einer bestimmten Steigung in einen Gang, wo wir nur jeweils 2 Beine bewegen und das können wir eben vordefinieren, welche Beine da nacheinander laufen sollen. Wenn es mal ganz schwierig wird, können wir auch jeweils immer nur 1 Bein heben, aber das ist sehr langsam, da versuchen wir von abzusehen.
Ja, ich habe gesehen, also als er hier heute bei einem Versuch, bei einer Vorführung den Hang hochgekraxelt ist, das war nicht schnell, aber er hat es geschafft. Das hätten die Rover wahrscheinlich nicht geschafft, oder?
Ja, das ist so. Also die Rover, gerade die, die nicht noch zusätzliche Gelenke an ihren Rädern haben, die haben da durchaus Probleme mit Steigung. Und gerade wenn da nochmal auf der Steigung ein Stein liegt, dann können die schon mal umfallen. Das Problem haben wir nicht. Das ist natürlich trotzdem eine große Herausforderung, das mit dem Laufroboter zu schaffen. Aber wir sind sehr zufrieden, wie der Craxer heute hochgekommen ist.
Hier im Podcast war vom DFKI schon mal die Rede. In Episoden, die schon ein bisschen länger her sind, da berichtete ich über Sherpa TT und Coyote 3, wenn ich mich recht erinnere. Hier habe ich jetzt heute noch neu kennengelernt Artemis, ein ziemlicher Klopper, ein schickes Gerät. Was kann der?
Im Artemis ist einfach sehr geländegängig. Der hat ein sogenanntes Rocker-Boogie-System. Das heißt, an dem Körper sind an drei passiven Gelenken so eine Art Wippen, an denen dann die Räder befestigt sind. Und er hat insgesamt 6 Räder und dadurch kann er eben auch bei sehr unwegsamen Gelände, also auch bei tiefen Schlaglöchern, immer Bodenkontakt halten, weil durch die Wippen sich eben die Räder dem Boden anpassen. Gleichzeitig, das haben wir jetzt heute noch nicht gesehen, können sich alle Räder auch in alle Richtungen lenken. Das heißt, wir können in der Theorie auch seitwärts fahren oder schräg nach vorne, was gerade an steilen Hängen oder in unwegsamem Gelände einem wirklich einen Vorteil bietet.
Was erprobt ihr hier konkret bei Varmex 3 beim Feldtest?
Unsere Systeme sind größtenteils Trägerplattformen für die Sensoren und aber auch die Software und Algorithmen der Projektpartner. Von der Softwareseite kommen auch noch Komponenten von uns, natürlich die Steuerung der Systeme, aber auch der Navigationsstack. Hauptsächlich aber dienen die Systeme dazu, die Sensoren der Partner durch die Gegend zu transportieren und eben die Algorithmen auszuführen. Deswegen haben wir auch den Crawler nochmal aufgemotzt und stärkere PCs eingebaut. Und den Rover haben wir, wie gesagt, im Varmex komplett neu gebaut.
Ich habe gesehen, vorne an Artemis sind so 4 Schächte angebracht. Darin befinden sich kleine Elemente. Ich habe schon gehört, das sind Funkbarken.
Ja, genau, das sind Funkbarken von der Uni Würzburg. Vorne hinten ist noch zu definieren bei dem System, also okay. Ist uns eigentlich relativ egal, wir können rückwärts fahren, auch der Navigationsdeck kann rückwärts fahren, also da sind wir nicht eingeschränkt. Die Funkbarken, da haben wir ein Magazin sozusagen entwickelt, um bis zu, ich weiß nicht, 20, 24 Funkbarken mitzutransportieren und in der Demonstration, die glaube ich gleich laufen wird, sieht man, dass wir diese eben auf Kommando auf den Boden fallen lassen können, dann fahren wir ein Stück nach vorne und dann klappen die sich automatisch auf und eine, ich glaube, fast 30 Zentimeter hohe Antenne kommt zum Vorschein und genau, was die Funkbarken genau machen, dafür müssen nochmal die Uni Würzburg ansprechen.
Ja, also so hat es da noch viel mehr Sinn, im Moment zumindest für diese Situation, das als hinten zu betrachten, weil sonst fährt er ja drüber. Also das will man natürlich nicht, also hinten und der lässt sie also fallen und fährt weiter.
Genau, ja, das ist richtig.
Was ist die Verbesserung von Artemis 2 zu Artemis 1?
Also die größte Verbesserung, die wir wahrscheinlich haben, na, das, so kann man das nicht sagen. Es gibt viele Verbesserungen, man muss aber dazu sagen, Artemis 1 war schon sehr, sehr gut, hat damals 2013, wenn ich mich richtig erinnere, den DLR Spaceport Cup gewonnen und wurde damals als Studentenprojekt entwickelt. Das ist jetzt nun mehr als 10 Jahre her. Das heißt, der größte Vorteil ist einfach neuere Hardware, neuere Technik. Zusätzlich haben wir auch im Projekt Varmex neue Motorelektronik entwickelt, also sowohl die Leistungsteile, die Energieversorgung als auch die Hardware, um die Motoren anzusteuern. Ansonsten ist das System regendicht. Das heißt, das war auf früheren Feldtests oft ein Problem. Jetzt hatten wir es in den letzten 3 Wochen auch, dass es mehrfach geregnet hat. Dafür sind wir jetzt gewappnet und auch die tiefen Pfützen, die wir hier haben, die wir auf dem Mars dann hoffentlich auch finden, sind kein Problem für uns.
Wenn eine Weiterentwicklung von Artemis dort fahren würde, wo würde der Rover oder auch der Schreitroboter, der Crawler, die Energie beziehen?
Ja, das ist ein Punkt, den wir viel diskutiert haben, auch im Hinblick auf das Folgeprojekt, was ansteht, Varmex 4. In meinem Verständnis, da muss ich aber dazu sagen, ich komme aus dem Bereich Software, mache inzwischen auch viel Hardware, deswegen ist Weltraum nicht ganz meine Expertise. So wie ich es verstehe, gibt es Radionuklid, müsste man mich verbessern, Batterien, die dann quasi mit Atomkraft sozusagen die Systeme steuern. Ob man die Systeme, ob sozusagen jedes System sowas on board hat, kann ich mir nicht vorstellen, weil das doch, glaube ich, sehr teuer und aufwendig ist. Die Idee ist es, ein Lander, der sozusagen dann landet, als zentralen Energie-Hotspot zu haben und dann entweder Energie-Payloads zu shutteln mit anderen Systemen oder dass die Systeme zurückkommen und sich eben dann aufladen. Aber es ist noch heiß diskutiert für das Folgeprojekt, wie wir das lösen.
Das meine ich nicht despektierlich, aber das könnte man sich dann so vorstellen wie ein Staubsaugerroboter, der zurück zu seiner Basis fährt, sich auflädt und bevor er dann wieder zur nächsten Staubsaugmission losfährt.
Ja, genau, richtig. Also die Frage ist noch, je nachdem, wie groß das Gebiet ist und wir wollen eigentlich ein sehr großes Gebiet explorieren, ob sich das lohnt, immer wieder zur Basis zurückzukommen oder ob man eine Art mobile Ladeversorgung mit hinschickt, die schon mal auf halbem Weg positioniert, dass die Systeme eben nicht so viel Weg zurücklegen müssen.
Die Entscheidung, was ein Rover oder ein Crawler dort tut, hier spricht man von einem Schwarm, wo kämen die her?
Das ist das Spezialgebiet der Uni Bremen in dem Konsortium von Varmex 3. Da geht es um autonome Taskkoordination, nennen wir das. Das im Grunde genommen von dem Mission Control, was glaube ich auch schon zu sehen war, nur ein Zielpunkt angegeben wird mit einem gewünschten Task und der Schwarm handelt untereinander aus, für wen ist es gerade am effizientesten, diesen Task zu lösen, wer kann diesen Task überhaupt lösen. Zum Beispiel das Auslegen der Funkbarken würde jetzt in diesem Fall nur Artemis erledigen können, dann würde er losfahren und dort die Funkbarken auslegen.
Gibt es schon Überlegungen für noch weitere Rover oder Crawler, die folgen könnten?
Durchaus. Also wir sind ein Forschungsinstitut, deswegen entwickeln wir gerne Systeme und das DFKI hat mehrere Standorte. Wir kommen vom Robotics Innovation Center. Das heißt, wir sind immer sehr daran interessiert, neue fortschrittliche Technologien zu bauen. In Varmex 4 ist es geplant, den Charlie-Roboter, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, das ist ein humanoider Affenroboter, den wir vor Jahren entwickelt haben, auch im Rahmen der Varmex-Projektlinie, dem auch einen Nachfolger zu bauen, der dann Teil des Schwarms sein wird. Da freuen wir uns sehr drauf.
Ja, über Charlie war, glaube ich, 2017 die Rede in einer Episode tatsächlich. Ich erinnere mich daran, den beim DFKI in Bremen gesehen zu haben. Wie seid ihr zufrieden mit den Ergebnissen vom Test?
Doch sehr. Also ein Feldtest ist immer eine Herausforderung, das ist keine Frage. Und wir arbeiten viel mit Simulationen und man kann nie unterschätzen, was so ein Feldtest mit sich bringt. Also wenn Dinge in Simulationen laufen, dann ist es immer noch ein weiter Weg, bis sie wirklich auf der Hardware funktionieren und laufen. Doch wir sind aber sehr zufrieden, wie unsere Systeme hier abgeschnitten haben. Wir haben alle Ziele erreicht. Wir sind selbst den, kann man im Podcast wahrscheinlich nicht sehen, sehr steilen Berg mit unserem Rover hochgefahren. Das ist schon zu Fuß eine schwierige Leistung. Das werden wir, glaube ich, nachher auch nochmal machen. Also zu Fuß kommt man kaum hoch. Und mit dem Rover waren wir schon oben.
Ich muss jetzt fragen, ist das der hinter uns da?
Ja, ja. Genau. Von hier unten sieht das nicht so aus, als würde man da hoch wollen.
Nee, es sieht mir nicht mal so aus, als würde ich da zu Fuß überhaupt hochkommen. Also bis nach ganz oben?
Bis nach ganz oben, ja.
Mit welchem?
Da sind wir mit dem Rover Artemis hoch gestern. Das werden wir heute nochmal machen. So ist der Plan. Mit dem Crax sind wir nur auf die halbe Strecke gelaufen, haben aber auch überlegt, ob wir das jetzt nach den Demos, wo man noch ein bisschen risikofreudiger ist, auch nochmal bis ganz oben schaffen.
Boah, dann hoffe ich, dass ich das noch sehen werde nachher. Ich wünsche viel Erfolg. Vielen Dank für die Zeit.
Ja, danke auch.
Nur wenige Schritte von dem schon erwähnten recht steilen Hang stieß ich auf einen Aufbau, den man sich wie eine große Kiste auf Beinen vorstellen kann. Auf der Oberseite sah ich eine Kamera unter einer transparenten Halbkugel, daneben etwas, das wie ein kleines Teleskop aussah. Dazu gab es noch weitere Aufbauten. Kurz vor Ende des Tages konnte ich mich hier auch noch informieren.
Hi, ich bin Clemens. Ich bin der Projektleiter vom Projekt Varmex Climber Symphony an der Uni Würzburg. Wir haben ein sehr vielschichtiges Projekt, wo es bei uns darum geht, die Daten vom Mars zur Erde zurückzubringen, von einem großen Schwarm. Und da haben wir mehrere Nutzlasten dabei. Darunter ist ein Höhlenrover, Autorotationssysteme, die Netzwerke auf dem Mars aufspannen und eben auch eine Skycam.
Eine Skycam, das ist, wenn ich mir vorstelle, das, was wir hier sehen, ein kleiner Dom, eine Halbkugel, da drin verschiedene Objektive. Daneben sehe ich noch eine Kamera in einer Montierung, die offenbar beweglich ist. Was haben wir hier?
Genau, wir haben hier zwei Systeme, die miteinander interagieren, die sich ergänzen. Einmal eben, wie du richtig sagst, unter einem Dom mehrere Kameras, die den Himmel erstmal ganzheitlich beobachten. Das heißt, wir gucken überall, was bewegt sich. Das ist auf dem Mars besonders interessant, weil wir den Himmel gar nicht so gut kennen. Das heißt, jede Wolke, jedes Licht, jeder Blitz, alles, was da herumfliegt und detektierbar ist, ist interessant. Jetzt hat dieses System keine große Auflösung erstmal, sondern eine normale. Und wir haben dann ein bewegliches System, das so auf so eine Detektion draufzoomt. Ja, das ist der bewegliche Tracker, der das dann verfolgt und uns genauere Informationen gibt, was wir da sehen.
Was passiert, wenn es Konflikte gibt? Wenn das System zwei interessante Objekte entdeckt und der Tracker muss dann eine Entscheidung bekommen, schau dir Objekt 1 oder Objekt 2 an. Was passiert dann?
Genau, da gibt es verschiedene Entscheidungslogiken. Im Moment machen wir einfach, das zuerst detektierte Objekt wird beobachtet, verschwindet dann eins, wird aufs andere geswitcht. Kann man aber natürlich ändern, dass man sagt, vielleicht das Größere, das Schnellere, wie auch immer. Das ist immer flexibel, aber im Moment gehen wir erstmal mit dem am ersten aufgetauchten Objekt.
Dazwischen ist eine Platte, da habe ich mir heute Morgen schon sagen lassen, das ist eine Antenne. Das ist eine sehr kleine Antenne. Wofür ist die gut?
Das ist eine Antenne, die die Daten zurück zu einem Orbiter um den Mars schickt. Das heißt, das ist ein Satellit, der um den Marsorbit kreist, der dann den Kontakt zur Erde herstellt. Würden wir nämlich eine große Antenne mitnehmen, um direkt mit der Erde zu kommunizieren, wäre die sehr schwer und eben groß. Und das bringt Probleme bei der Landung. Daher kleine Antennen und Systeme, die eben um den Mars kreisen, damit wir die Daten dann zur Erde zurückbringen können, eben für den ganzen Schwarm, was natürlich hohe Datenraten braucht, wo wir dann eben an neuen Technologien forschen.
Du erwähntest schon, Wolkenformationen können interessant sein. Was gibt es noch an Phänomenen auf dem Mars, die interessant zu beobachten wären?
Also Sandteufel sind zum Beispiel ein Klassiker, der immer nur zufällig fotografiert wird. Dann gibt es Blitze, sind theoretisch möglich, vor allem Nordlichter, die erst vor kurzem fotografiert wurden, jedoch auch sehr schlecht. Da braucht man einfach bessere Daten und eben auch sogenannte UAPs, Unidentified Anomalous Phenomena, die einfach alles abdecken, was wir nicht kennen. Ja, jegliches Leuchten, sich bewegen am Himmel, das kann vieles sein und das möchten wir uns eben genauer ansehen.
Wie weit ist das Projekt gediehen? Also wäre man bereit, ins All zu gehen, wenn man das wollte?
Also wir haben schon an vielen Punkten Space Hardware verwendet, an ein paar Punkten noch nicht. Man wäre jetzt, wenn es heißt, morgen sind wir auf dem Mars, das würde natürlich nicht funktionieren. Wir arbeiten aber darauf hin und hoffen, dass wir in der nächsten Iteration soweit sind.
Gerade wurden UAPs erwähnt. Auch dazu ist jemand da, der mir dazu was erzählen kann. Würden Sie sich auch eben vorstellen, bitte?
Ja, mein Name ist Hakan Kayal. Ich leite die Professur für Raumfahrttechnik an der Universität Würzburg.
UAPs, was ist das?
UAP ist eine Abkürzung, das steht für Unidentified Anomalous Phenomena. Und wenn man so will, ist das der neue Begriff für UFOs.
Also das ist dann also auch nicht nur für den Mars spezifisch, sondern das gilt auch für die Erde.
Genau, also UFOs werden ja auf der Erde beobachtet. Seit einigen Jahren wird das zunehmend ernst genommen. Und wir fragen uns, ob es sein könnte, dass UAPs vielleicht nicht nur auf der Erde, sondern woanders im Sonnensystem auch beobachtet werden könnten, zum Beispiel auf dem Mars. Und unsere SkyCam wäre in der Lage, auch solche UAPs in der Marsatmosphäre zu erfassen. Neben den anderen vorübergehenden Phänomenen oder Objekten wie Blitze, Wolken und so weiter.
Um da jetzt möglicherweise falschen Eindruck ein bisschen zuvorzukommen, also wenn man UFO sagt, kommen manche Menschen direkt auf Ideen mit außerirdischen Flugobjekten und so weiter. Darum geht es ja ausdrücklich nicht.
Wir wissen nicht, was UAPs sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber darum bemühen wir uns ja gerade. Also wir wollen Daten sammeln, auch auf der Erde. Und mit WAMEX 3 Mars Symphony hätten wir die Möglichkeit, eben diese Frage irgendwann zu beantworten. Sind diese Erscheinungen vielleicht woanders außerhalb der Erde auch sichtbar oder nicht? Wir wissen es nicht.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit dem Projekt. Danke, dass Sie neue Zeit für mich hatten, so kurz vor Feierabend jetzt. Alles Gute Ihnen. Dankeschön.
Danke. Danke auch.
Für das letzte Interview kehren wir nochmal zu Dr. Oliver Funke zurück. Er war ganz am Anfang dieser Episode schon zu hören. Wir sprachen in diesem zweiten Interview über die Explorer-Initiativen des DLR und besonders über Initiativen für den Jupitermond Europa und den Saturnmond Enceladus. Sie hatten in unserem ersten Gespräch erwähnt, dass die Explorer-Initiativen des DLR so ein bisschen auf Sie zurückgingen. Wie war das?
Nun, das ist eine gute Frage. Es war so, wir waren seinerzeit in den Fachabteilungen unseres Hauses relativ getrennt voneinander. Und ich hatte schon frühzeitig, also ich komme eher aus dem Bereich, wo ich mich für Exploration und so begeistert habe, war aber in der Abteilung Navigation gelandet und ja, hatte aber meine Ideen mitgebracht von Einschmelzsonden und von Mars-Rovern und dergleichen mehr. Und Hintergrund ist einfach der, ich konnte meinen damaligen Abteilungsleiter davon überzeugen, auch solche Themen, die nichts mit Satellitennavigation zu tun haben, weil das war damals in der heißen Phase des Aufbaus von Galileo wirklich das zentrale Thema in unserer Fachabteilung, dass auch diese Themen einen Raumfahrtbezug haben, par excellence, und wichtig sind. Und dass wir insbesondere hier im Kontext Suche nach Leben im Weltall, dass wir immer Fragen der Mobilität uns stellen müssen. Wie kommen wir von A, einem sicheren Landeplatz, hin zu B, einem interessanten, astrobiologisch interessanten Explorationsplatz. Das ist also ein zentrales Thema der Navigation. Und mein Abteilungsleiter hatte gesagt, ja, Oliver, das sind gute Ideen, finde ich spannend und so weiter, wenn du das machen möchtest, aber da müssen wir vorher andere Fachabteilungen auch konsultieren und die informieren. Nicht, dass die den Eindruck gewinnen, wir als Navigatoren würden in deren Fachgebiet wildern. Das haben wir dann gemacht und zu unserer großen Überraschung stellte sich heraus, dass zum Beispiel die Kollegen in der Robotik, ja, die machen schon seit Jahren auch Navigationsaufgaben, ganz nebenbei, ja. Und ja, da wuchs dann letzten Endes auch etwas zusammen. Das heißt, wir versuchen hier in den DLR Explorer Initiativen verschiedene Expertisen zusammenzubringen und das auch fachabteilungsübergreifend bei uns im Haus, Deutsche Raumfahrtagentur im DLR, zusammenzuarbeiten, unsere geförderten Zuwendungsempfänger ins Gespräch miteinander zu bringen. Das machen wir unter anderem über halbjährlich stattfindende sogenannte Synergietreffen, wo zum Beispiel Projektfortschritte oder auch Ideen für neue Vorhaben und so weiter konstruktiv miteinander diskutiert werden und auch umgesetzt werden. Das hat sich sehr bewährt. Ende Juni diesen Jahres hatten wir unser 10-jähriges Jubiläum. Und das war eine sehr schöne Veranstaltung. Wir hatten auch da einen Nachmittag für die Öffentlichkeit gemacht, wo wir halt einfach informiert haben über alle laufenden Projekte. Mittlerweile sind auch andere Fachabteilungen aktiv bei uns mit involviert, die dann auch ihre Zuwendungsempfänger hier hin senden, um einfach konstruktive Gespräche miteinander zu führen. Denn mir war damals schon, als ich 2006 in die Agentur gekommen bin, schnell aufgefallen, die Vorschläge, die wir bekommen haben, auch für die Entwicklung von GNSS-Anwendungen, also Satellitennavigationsanwendungen, häufig wussten die Entwickler, die mit solchen Ideen gekommen sind, nicht davon, dass andere das ebenfalls schon eingereicht haben. Und wir wollten grundsätzlich einfach auch vorbeugen, dass hier das Rad immer zweimal erfunden wird, sondern deswegen einfach versuchen, alle Leute mal an einen Tisch zu bringen, offen zu diskutieren und immer für bestimmte Aufgabenstellungen ein dafür geeignetes Konsortium aufzustellen. Und das ist mir gelungen. 2011 hatte ich dann begonnen, hier meine erste Idee zum Enceladus Explorer, eine Einschmelzsondenmission zum Saturnmond Enceladus. Das ist ein Zwergmond von 500 Kilometern Durchmesser, der aber diese interessanten Geysire aufweist. Sie haben sicherlich davon gehört, die Raumsonde Cassini hat das entdeckt. Und die Quelle dieser Geysire ist tatsächlich ein Ozean, ein globaler Ozean, der unter der Eisoberfläche verborgen ist. Und die Frage, die sich stellte, war, wie kommen wir dahin? Das ist technologisch eine große Herausforderung. Und ein früherer DLR-Kollege von mir, seinerzeit bereits an der Fachhochschule Aachen als Professor für Raumfahrttechnik, der hatte mit seinen Studenten eine Einschmelzsonde entwickelt, die in der Lage war, tatsächlich sich dreidimensional im Eis fortzubewegen und sogar einen U-Turn zu fahren. Und das durch einen ganz einfachen Kniff. Einschmelzsonden gibt es seit den 60er Jahren von einem Carl Filbert, seinerzeit entwickelt. Und allen gemeinsam ist, sie erwärmen sich und schmelzen sich einfach vertikal durch das Eis, einfach Schwerkraft getrieben. Man kann solche Sonden noch ausstatten mit zusätzlicher Sensorik, zum Beispiel Temperaturmessungen in Gletschern machen und dergleichen mehr. Aber diese Sonde, die der Kollege gebaut hat, Bernd Dachwald, sein Name, den nannte er Ice Mole, Eismaulwurf. Der war also in der Lage, sich dreidimensional zu bewegen, einfach dadurch. Er hatte keine Zylinderform, sondern er hatte eine Quaderform. Und diese Quaderform erlaubte ihm, an die Spitze, dort wo der Schmelzkopf ist, noch eine Eisschraube anzubringen, die mit einem Motor gesteuert sich dreht und sich heranzieht an das Eis. Und durch differenzielles Heizen von bestimmten Seitenwänden war es dem Eismol damit tatsächlich möglich, quasi Kurven zu fahren und das dreidimensional. Und das war weltweit einzigartig. Und das wusste ich seinerzeit. Und deswegen dachte ich, Mensch, Enceladus, warum sollen wir hier den gesamten Eispanzer durchschmelzen? Das Wasser kommt doch uns entgegen, nämlich in Form dieser Eisfontänen. Wir müssten nur so weit in das Eis vordringen, wo wir das aufsteigende, aus dem Ozean aufsteigende Wasser noch in seiner flüssigen Form finden können. Und daraus war dann von mir die Idee zum Enceladus Explorer geboren worden. Ich habe den Kollegen dafür gewinnen und begeistern können. Und wir luden dann verschiedene Partner, die wir gefördert haben, bereits in anderen Vorhaben im Fachbereich Navigation ein, um zu sagen, seht ihr euch imstande dazu, da ein System zu entwickeln. Weil was dieser Eismol nicht hatte, war ein Navigationssystem, in welcher Form auch immer. Und das haben wir tatsächlich hinbekommen. Wir konnten 2014 im November in der Antarktis bei den sogenannten Blood Falls, das ist ein subglazialer See, wodurch die etwa 20 Meter dicke Eisschicht, die da drüber liegt, Wasser kontinuierlich herausgepresst wird durch eine Spalte und dann wie ein Wasserfall sich ergießt. Natürlich in Slow Motion ein bisschen, aber interessant, und das gab auch den Namen, es ist rot, was daraus kommt. Das heißt sehr eisenhaltig. So, und dieses Ökosystem, das wollten wir kontaminationsfrei erforschen. Dazu nahmen wir dann den weiterentwickelten Eismol, genannt Annex Eismol, den wir voll ausgestattet haben mit einem Navigationssystem. Wir konnten seine Position in Echtzeit im Eiskörper verfolgen, wir konnten ihn steuern und wir konnten tatsächlich auch genau detektieren, wann mit der Eisschraube der Durchbruch erfolgt ist in diesem See, und dann eine kontaminationsfrei genommene Probe, Wasserprobe nehmen. Bis heute immer noch weltweit einzigartig. Wir hatten dieses Projekt seinerzeit in der Antarktis durchgeführt mit einem US-amerikanischen Biologen- und Astrobiologen-Team, die gefördert waren von der National Science Foundation und die ihre Ergebnisse auch mit großer Beachtung haben publizieren können.
Da steckt jetzt schon so viel mehr drin, als ich erwartet habe. Das alleine ist, glaube ich, schon eine eigene Podcast-Episode wert. Vielleicht komme ich noch mal auf Sie zu, wenn ich darf. Dabei ist es ja nicht geblieben. Wir sind jetzt hier 2025 bei Varmex. Mit dem Enceladus Explorer fing es damals für Sie an, wenn ich es richtig verstanden habe. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Was gibt es noch?
Ja, also die DLR Explorer-Initiativen verstehe ich eher als eine Dachorganisation innerhalb unseres Hauses hier. Der Enceladus Explorer ist eine Projektlinie, die wir hier verfolgt haben, aus der später eine weitere Projektlinie dann unter anderem hervorgegangen ist. Wir hatten auch den Europa Explorer, wo es ebenfalls um die Entwicklung einer Einschmelzsonde geht, die hier kilometerdickes Eis durchschmelzen kann, um dann eine Nutzlast in den darunterliegenden Ozean bringen kann. Wir haben aber auch hier weitere navigationslastige Themen, wie zum Beispiel das wohlklingende Vorhaben Canaria. Kognitive Navigation am Beispiel des Ressourcenbergbaus im All. Da geht es darum, tatsächlich Ressourcen wie Eis, Wassereis zum Beispiel, zu minieren auf Asteroiden. Das ist ebenfalls als eine Schwarmmission konzeptioniert worden. Und wir haben das in zwei aufeinanderfolgenden Projekten ausgearbeitet, konnten das allerdings nur mit einer Simulation erst einmal demonstrieren. Aber grundsätzlich hat es gezeigt, dass hinsichtlich der Navigationsaufgaben, Kartierungsaufgaben und dergleichen mehr der Schwarm in der Lage wäre, grundsätzlich hier solche Asteroiden zu detektieren, die zum Beispiel viel Wassereis haben, dieses Wassereis dann auch entsprechend zu nehmen als Proben und daraus dann Treibstoff für einen Weiterflug zu gewinnen. Und es war angedacht, aber aufgrund von Mittelknappheit konnten wir das noch nicht umsetzen, dass wir daraus mal tatsächlich so eine 1001 Asteroiden-Mission machen zur Exploration, aber auch zur Forschung.
Wenn man so eine Initiative hat, wie zum Beispiel Eurex, Varmex, der Enceladus Explorer, von welchen Zeiträumen spricht man für so eine Initiative?
Ja, das ist ebenfalls eine gute Frage. Also ich denke hier sehr langfristig. Ja. Nehmen wir einfach nur mal als Beispiel hier die Varmex. Varmex ist sicherlich die Projektlinie, die am ehesten tatsächlich auf dem Mars dann fahren und fliegen kann. Das wäre, wie gesagt, bereits die zweite Hälfte der 30er Jahre ungefähr als realistischer Zeithorizont. Für Enex, den Enceladus Explorer, werden wir mehr Zeit brauchen. Allein auch schon, weil die Flugdauer in das Saturnsystem deutlich länger ist als zum Planeten Mars. Das heißt, realistisch wäre hier eher die zweite Hälfte der 40er Jahre. Und Eurex, nun Eurex ist das ambitionierteste Projekt, weil dort wollen wir nicht einfach nur in den Ozean auf dem Jupitermond Europa eintauchen, sondern wir wollen insbesondere den Meeresboden erforschen. Dazu muss man wissen, dass der globale Ozean auf dem Jupitermond Europa eine Tiefe von etwa 100 Kilometern hat. Das ist gewaltig viel und das bedeutet, dass die Distanz zum Eintrittspunkt, wo die Einschmelzsonde als Transportvehikel immer noch zurückgeblieben ist und auch als Kommunikationsrelais zur Oberfläche und dann wiederum zur Bodenstation auf der Erde dient, dass die auch zielgenau wiedergefunden werden muss. Wenn Eurex dann also als komplett autonome Mission den Meeresboden auf Europa erforscht, dann hoffen wir dort so etwas wie hydrothermale Quellen zu finden. Wir kennen das aus der Tiefsee hier auf der Erde, sogenannte Black Smoker oder White Smoker. Es hat sich herausgestellt, dass die auch in einer relativ lebensfeindlichen Umgebung tatsächlich einen Garten Eden für Mikroorganismen darstellen können. Und das ist das zentrale Ziel von Eurex. Aber Eurex zu realisieren, dafür ist noch so viel Arbeit erforderlich, um diesen Grad an vollständiger Autonomie erreichen zu können. Das wäre eine Mission vermutlich eher für die 60er Jahre.
Wenn man sich so etwas anschaut, bleiben wir mal kurz bei Eurex oder eben beim Enceladus Explorer. Das ist ja kein Projekt, an dem Sie, ich würde sagen, kontinuierlich arbeiten, oder? Sie haben eine, ich vermute mal, eine Finanzierung für einen bestimmten Zeitraum, haben dann irgendwann einen Abschluss. Was passiert dann?
Nun, wir hoffen natürlich immer, unsere Teams beisammen halten zu können. Denn wenn die Expertise verloren geht, dann müssen wir immer wieder ganz klein anfangen. Das ist wichtig. Deswegen legen wir großen Wert auf eine gute und ordentliche Dokumentation, dass auch nachrückendes Personal relativ schnell einen Einstieg findet. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, und das haben Sie richtig gesagt, wir hatten bislang immer ein relativ begrenztes Budget im nationalen Raumfahrtprogramm. Allerdings jetzt mit dem in Aussicht gestellten Zuwachs werden wir in der Lage sein, hier größere Sprünge zu vollführen. Wir haben das, was wir in Enex gelernt und auch demonstriert haben in der Antarktis, das war wie gesagt November 2014, das haben wir dann schließlich auch weitergeführt in das neu begonnene Triple-Projekt. Triple ist eine Idee von mir, die ich mitgebracht habe aus den USA. Ich war im Oktober 2017 eingeladen zu einem NASA-JPL-Workshop in Pasadena, wo die Entwickler-Community, die Wissenschaftler aufgefordert waren, macht euch mal Gedanken für eine NASA-Einschmelzsonden-Mission für Europa. Also die NASA trägt sich ganz offen tatsächlich mit dem Gedanken, eine solche Einschmelzsonden-Mission umzusetzen. Und dieser Workshop, der war befristet auf 5 Tage ungefähr. Ich hatte daran teilgenommen und es wurde ein Konzept ausgearbeitet, wie das erfolgen soll. Die USA verfügen über Radionuklidbatterien, Deutschland zum Beispiel nicht. Das heißt, wir könnten das nie als ein nationales Raumfahrtprojekt umsetzen. Und solche Radionuklidbatterien die werden übereinander gestackt, gestapelt förmlich und werden dann die Energieversorgung einer solchen Einschmelzsonde sicherstellen. Gut, das Konzept wurde dann erarbeitet. Es war relativ schnell klar, dass die Dauer dieser Mission auf der Oberfläche des Europamonds beginnend etwa 1,5 Jahre in Anspruch nehmen würde oder müsste, bevor überhaupt der Durchtritt erfolgt in diesen Ozean. Es wurden Ideen untersucht, wie kann man eine Kommunikationsverbindung aufrechterhalten und dergleichen mehr. Von diesem Workshop habe ich dann mitgenommen, es fehlt etwas, was nicht diskutiert wurde, was offenbar zu dem Zeitpunkt noch niemand auf dem Schirm hatte. Das war zum einen ein Vorfelderkundungssystem. Die Sonde muss, ähnlich wie unser Eismaulwurf, der ja schon schwer sehen kann, aber trotzdem immerhin genug sieht, um zu wissen, wo er ist. Eine solche Einschmelzsonde braucht ein System, was rechtzeitig Auskunft darüber gibt, ob zum Beispiel ein Meteorit, also ein fester Körper, entlang der Schmelztrajektorie ist. Weil ähnlich wie diese Filbert-Proben, diese Einschmelzsonden seit den 60er Jahren, wird sich auch dieses System hier einfach nur schwerkraftgetrieben auf der Oberfläche des Europa vertikal hinabschmelzen. Und wenn dann ein Felsbrocken, der durch einen früheren Impact dort eingeschlossen wurde im Eis, im Weg ist, zufällig, dann wäre die Mission zu Ende.
Der würde quasi darauf zu liegen kommen.
Der würde darauf zum Liegen kommen, ganz genau. Und die Schmelzaktivität selber hätte bei Gestein natürlich gar keine Auswirkung mehr. Ja. Und wir müssen sicherstellen, dass eine solche Mission natürlich auch eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Nun kann man auch solche Einschmelzsonden dadurch, dass man sie etwas verkippt, verkantet durch dieses differenzielle Heizen, was ich vorhin schon beim Annex angesprochen hatte, kann man immer auch auf eine Distanz von 100 Meter zu einem Hindernis immer noch versuchen, drumherum fahren zu lassen. Das geht, ist aber sehr eingeschränkt. Also eine Verkippung vielleicht 4 Grad oder so von der vertikalen, das ist eine realistische Größe dafür. Aber es gibt noch andere Herausforderungen. Es kann zum Beispiel auch ein Hindernis sein in Form einer Höhlung im Eis. Und wenn eine solche Sonde, die auch ein massives Gewicht hat und eine große Länge, durchfällt, unten aufschlägt, ebenfalls Mission over. Ja, und das muss man natürlich vermeiden. Und der dritte und letzte Aspekt ist der, was passiert, wenn wir wirklich die Eiswassergrenze erreichen? Wenn die Sonde sich nicht dessen bewusst ist, dass die Eiswassergrenze gleich kommt, dann kann sie auch nicht rechtzeitig ein Ankersystem aktivieren, was die Einschmelzsonde genau an diesem Eintrittspunkt halten soll, um insbesondere eben auch die wissenschaftlichen Untersuchungen im Ozean zu ermöglichen, aber auch die Informationen zurück zu kommunizieren an die Oberfläche. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in Triple entwickeln wir zum Beispiel ein solches Vorfelderkundungssystem auf Radarbasis und akustischer Sensorik. Und wir haben dafür eine Radarantenne in den Schmelzkopf, in den konkaven Schmelzkopf einer solchen Einschmelzsonde, die wir gebaut haben, implementiert und demonstriert, dass wir es können und dass es funktioniert. Und wir sind weltweit das einzige Team, das sich mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe das 2018 auf dem IAC, dem International Astronautic Congress in Bremen, vorgestellt, diese Idee, und hat auch Anklang gefunden. Und seitdem sind wir in Kontakt mit vielen internationalen Beobachtern auch. Durch die Kombination mit diesen beiden Sensoren sind wir also tatsächlich in der Lage, nicht nur hier neue Informationen zu bekommen, indem wir die Signale miteinander korrelieren, sondern tatsächlich auch eine gewisse Redundanz sicherzustellen, falls ein System mal ausfallen sollte.
Wenn man sich durch das Eis geschmolzen hat, da hatten wir schon drüber gesprochen, man hat sich dann verankert und man schaut sozusagen irgendwo mit einer Seite in den Ozean hinein. Was passiert dann? Wie geht's weiter?
Nun, für diese Mission benötigen wir noch ein mobiles System, das also sich nicht einfach nur festkrallt, denn ansonsten könnten wir nur diesen Durchstoßungspunkt explorieren und die unmittelbare Umgebung vielleicht in einem Umkreis von wenigen Dezimetern oder vielleicht einem Meter. Interessant ist es aber, wenn wir ein mobiles Unterseeboot mit dabei haben. Und dabei spreche ich hier von einem stark miniaturisierten, vollkommen autonom agierenden Unterseeboot, einem sogenannten AUV oder wie wir in Triple sagen, ein Nano-AUV, was das nochmal betont. Wir haben hierzu eine Entwicklung gemacht in den Explorer-Initiativen, speziell in der Triple-Projektlinie. Dieses Nano-AUV hat eine Länge von etwa einem halben Meter und einen Durchmesser von lediglich 10 Zentimeter. Das ist schon wirklich sehr wenig, aber ein herausragendes Feature dieses Nano-AUV ist, dass es nicht kabelgebunden ist. Das heißt, wirklich vollkommen frei schwimmend in dem Ozean drumherum in einem Umfeld von ungefähr einem Radius von 100 Metern autonom agieren kann. Was das Nano-AUV auch als Aufgabe haben soll, ist zum Beispiel Proben zu nehmen. Insbesondere die Eisunterseite ist hier von besonderem Interesse. Die Wissenschaftler hier auf der Erde wissen, dass an der Eisunterseite häufiger so eine Patchwork-Teppiche sind von Plankton, Algen oder ähnlichem. Die sind aber nicht kontinuierlich über die gesamte Eisunterseite verteilt. Das heißt, das wäre sehr interessant, hier so etwas auch zu untersuchen. Das kann aufgrund der sehr beschränkten Größe des Nano-AUV dieses nicht selbstständig machen. Was es aber können soll, ist, eine Probe von dort zu nehmen und zur weiteren Analyse zur Einschmelzsonde zurückzubringen. Und die Ergebnisse der Untersuchung in der Einschmelzsonde werden dann schließlich an die Oberfläche kommuniziert. Dazu haben wir uns auch ein System einfallen lassen. Ich nenne es ein Eidechsen-ähnliches System. Das heißt, wir hinterlassen entlang des Schmelzpfades Transponder, die das Signal verstärken, um an die Oberfläche zu kommen tatsächlich, wo es dann von einer Bodenstation weitergesendet wird an einen Orbiter und von dort schließlich zur Erde.
Gibt es das schon und ist es schon mal getestet worden?
Ja, es gibt tatsächlich schon solche Ansätze. Es ist auch erfolgreich getestet worden. Wir haben hier in Warmex zum Beispiel haben wir ja auch ein solches Relaisystem und das hier kann man vielleicht entfernt damit auch vergleichen. Ansonsten, das ist jetzt keine neue Erfindung, die wir da haben, aber die tatsächlich auch ihre Zuverlässigkeit bereits unter Beweis gestellt hat.
Und die Schmelzsonde mit dem Nano-AUV?
Die Schmelzsonde mit dem Nano-AUV wird, solange Betrieb gewährleistet werden kann, dort verbleiben, um auch weitere Explorationen vorzunehmen. Aber es ist keine Sample-Return-Mission. Das heißt, sie wird sich auf dem Jupitermond Europa auch nicht wieder an die Oberfläche zurückbewegen, sondern diese Mission liefert Daten, solange die Energie reicht. Und das für sich wird schon ein sehr interessantes Experiment sein. Im Gegensatz dazu, wir müssen hier auf der Erde, müssen wir aber auch immer Abstriche machen bzw. Anpassungen im Vergleich zur Raumfahrtmission. Ich hatte davon gesprochen, dass wir hier in die Dome-C-Region wollen, der Antarktis. Das ist eine besonders geschützte Region, eine Antarctic Special Protected Area, ASPA genannt. Es gibt internationale Verträge, die rechtsverbindlich sind. Und wir dürfen zum Beispiel keine nukleare Energieversorgung oder ähnliches dort in einer Einschmelzsonde tun, um dann einen solchen subglazialen See dort zu explorieren. Für den Jupitermond Europa ist das eine zwingende Voraussetzung und das wäre auch möglich, das entsprechend umzusetzen. Wir müssen hier einen anderen Ansatz verfolgen. Wir haben hier eine Energiequelle, die auf der Oberfläche ist und letzten Endes aus Dieselgeneratoren besteht. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr großen logistischen Aufwand hier zu betreiben. Wir müssen mehr als 200 Tonnen voraussichtlich mit Dieselkraftstoff an diesen sehr entlegenen Ort transportieren. So viel ist minimal notwendig, um das Ganze betreiben zu können. Wir haben aber in der Dome-C-Region auch gewisse Standortvorteile. Es gibt dort zum Beispiel die Concordia-Station, die von Italien und Frankreich betrieben wird, also Partner hier innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Und insofern haben wir da schon mal, ich sag mal, ein gutes Basiscamp. So, auf der anderen Seite, die Energieversorgung in die Einschmelzsonde selber von diesem Generator, der auf der Oberfläche verbleibt, erfolgt über ein Kabelsystem. Die große Herausforderung ist hier zweierlei. Erstens, das Schmelzloch, das wir erzeugen mit der Einschmelzsonde, schließt sich langsam hinter der Sonde wieder. Das heißt, wenn wir ein Kabel nachführen, das würde festfrieren und stecken bleiben. Das heißt, eine Kabelnachführung von der Oberflächenstation aus ist nur bedingt für die ersten 10 Meter tatsächlich realisierbar, aber für den Rest der Schmelzstrecke nicht. Das heißt, wir müssen ein solches Kabel integrieren in die Einschmelzsonde, wodurch wir dann auch eine erhebliche Vergrößerung der Länge bekommen werden. Das haben wir tatsächlich hier im Triple-Projekt, was wir verfolgen. Wir wollen das so machen und tatsächlich auch hier so eine Art Eidechsen-System verwenden, dass wir leere Kabelcontainer als Transponderstation im Eis zurücklassen und uns dann mit dem nächsten Kabelcontainer die nächsten paar hundert Meter runterschmelzen. Wir sind in der Lage, und das können wir auch demonstrieren, derzeit schon bis zu 500 Meter Kabel zu integrieren. Das war eine ganz besondere Herausforderung, weil hierfür kommen Kabel nur in Frage, die es so handelsüblich gar nicht gibt. Das heißt, das sind teilweise auch schon Spezialanfertigungen, weil sowohl die Energieversorgung als auch die ganze Kommunikation muss über ein und dasselbe Kabel laufen und es muss gleichzeitig in der Lage sein, das Eigengewicht der Schmelzsonde zu halten, dass es nicht abreißt. Ja. Wir haben in der Dome-Sea-Region eine Eismächtigkeit von ungefähr 3,3 Kilometern. Das Charmante daran ist, dass es in etwa den dünnsten Stellen auf dem Jupitermond Europa entspricht. Das heißt, wir haben hier mit Fug und Recht wirklich ein sehr schönes Analog-Szenario, was wir uns da ausgesucht haben. Aber es stellt uns natürlich technologisch vor enorme Herausforderungen. Davon abgesehen, ich erwähnte bereits, wir sind in einer ASPA-Region. Das bedeutet, alles, was wir dort einbringen in einen solchen subglazialen See, müssen wir rückstandslos auch wieder zurückbringen an die Oberfläche. Und im Unterschied zu der Raumfahrtmission muss unsere Dome-Sea-Kampagne tatsächlich alles sicherstellen, damit diese Sonde sich dem Kabel, das sie abgespult hat, folgend, ähnlich wie dem Faden der Ariadne, wieder zurückschmelzen kann mit einem Schmelzkopf, der auf der Oberseite angebracht ist und dann tatsächlich auch wieder oben an der Oberfläche entnommen werden kann.
Was treibt die Sonde in diese Richtung wieder an? Also ich kann mir vorstellen, eben man schmelzt dann eben in die andere Richtung.
Das ist genau das, was ich meinte mit dem Faden der Ariadne. Es zieht sich an dem Kabel selber hoch. Das ist motorgetrieben.
Okay. Haben Sie schon einen Zeitplan, wann dieser Test stattfinden soll?
Ja, also die Dome-Sea-Kampagne ist vorgesehen für das Jahr 2029 in einer Anschlussphase. Aktuell laufen noch die Vorbereitungen zu einem Vorversuch, den wir in der Antarktis in der Nähe der Neumayer 3-Station, die vom Alfred-Wegener-Institut betrieben wird, durchführen wollen. Dort begeben wir uns auf Schelfeis und finden dort eine Eismächtigkeit von in Anführungszeichen nur ungefähr 80 bis 180 Metern. Und wir sind im vergangenen Jahr auch schon bereits dort gewesen, haben erste Vorversuche gemacht und wir werden jetzt erstmals mit dem Triple-Gesamtsystem dorthin gehen und einfach mal auch versuchen herauszufinden, ob das Zusammenspiel sämtlicher einzelner Komponenten, dazu zählt auch das Nano-AUV, was in den antarktischen Ozeanen dann unter dem Eis ausgebracht werden soll, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, damit wir eine größtmögliche Erfolgswahrscheinlichkeit haben, diesen Versuch dann entsprechend auch unter erschwerten Bedingungen mit größerer Eismächtigkeit, eben auch ohne technische Schwierigkeiten in der Dome-Sea-Region durchführen zu können.
Mein Kopf sagt mir, Schmelzen ist erstmal kein so unbedingt sehr schneller Vorgang. Wenn ich mir vorstelle, man möchte sich durch über 3 Kilometer Eis durchschmelzen, wie lange dauert sowas?
Ja, auch das ist eine gute Frage. Natürlich, da hatte man sich damals auch 2017 in diesem NASA-Workshop schon Gedanken gemacht. Auf Europa geht man davon aus, mindestens 1,5 Jahre bis 2 Jahre. Wir haben allerdings hier den Vorteil, weil Feldtestzeit ist immer kostenintensiv. Deswegen versuchen wir auch als geldgebende Institution für das ganze Projekt, das Durchschmelzen so schnell wie möglich umzusetzen. Die NASA hatte, wie ich das vorhin schon gesagt hatte, vorgegeben, hier wir haben einige MMRTGs, die könnt ihr verwenden. Das sind diese Radionuklid-Batterien, die ihr verwenden könnt. Wir pressen aber keinen anderen Formfaktor. Das heißt, ihr müsst euch an die Dimensionen halten, die diese MMRTGs vorgeben. Und wenn man sich die anguckt, dann sieht man, die haben einen Durchmesser von ungefähr 36 Zentimetern. Das ist eine Hausnummer. Das bedeutet also, die Einschmelzsonde der NASA, die auf dem Europamond zum Einsatz käme, hätte den gleichen Durchmesser, 36 Zentimeter. Und dann kann man auch die Vordringgeschwindigkeit tatsächlich berechnen. Und die ist genau umgekehrt proportional zum Durchmesser. Das heißt, je dicker die Sonde ist, desto mehr Zeit ist erforderlich, um eine bestimmte Eisstrecke zu durchschmelzen. Wir haben tatsächlich mit unserer Icecraft-Sonde diesen Durchmesser schon mal halbieren können. Ja, wir versuchen das zu miniaturisieren. Wir haben jetzt einen Durchmesser von weniger als 20 Zentimetern und wir gehen davon aus, also wir erreichen eine Geschwindigkeit mit einem speziell entwickelten und weltweit patentierten Schmelzkopfsystem, der konkav ist, nicht konvex, tatsächlich mit einer Vordringgeschwindigkeit von etwa 4 bis 5 Metern pro Stunde. Das ist schon eine ordentliche Geschwindigkeit und dann hängt es letzten Endes nur von der Eismächtigkeit ab, wie lange das dauert. Aber in der Dome-C-Region werden wir sicherlich eine Woche oder länger damit zu tun haben, um uns durchzuschmelzen und dann schließlich, nachdem die Exploration erfolgt ist, auch wieder zurückzukommen.
Da bin ich schon jetzt sehr gespannt darauf, wie die Tests verlaufen werden. Sie hat schon gesagt, Technologien, die Sie im Rahmen der Initiativen entwickelt haben, sind zum Beispiel in der Antarktis zum Einsatz gekommen. Man konnte dort Proben nehmen. Gibt es noch weitere Beispiele, wie diese Technologien nochmal in Nichtraumfahrtprojekte zurückgehen?
Ja, sehr viele sogar. Also wie wir gesehen haben, wir haben es hier immer mit Mobilität zu tun. Und eine Voraussetzung für reibungslose Mobilität stellt immer die Navigation dar, auch die Autonomie. Das heißt, die Verfahren, die wir zum Beispiel in Varmex zur Anwendung bringen und auch in Triple zur Anwendung bringen, lassen sich tatsächlich auch wunderbar transferieren in terrestrische Applikationen. Wir haben zum Beispiel Anwendungen aus Varmex, die wir speziell für das autonome Fahren oder ähnliches hier in die terrestrische Anwendung gebracht haben. Und tatsächlich, wir haben auch eine ganze Reihe von Industriepartnern, namentlich KMUs, die sich vorrangig mit solchen Themen beschäftigen und die dann schließlich als Verwertungspartner nach Abschluss eines solchen Projektes daran machen, diese neu gewonnenen Kenntnisse und Verfahren tatsächlich in die Anwendung zu bringen, das heißt auch in eine Produktentwicklung, die wir dann hier als Technologie Made in Germany tatsächlich auch führend vertreiben können, weltweit.
Gibt es weitere Explorer-Initiativen für die Zukunft? Ist da schon etwas angedacht?
Im Moment beschränken wir uns hier im Wesentlichen auf diese zwei großen Projektlinien. Sie haben das gesehen, wir haben hier ein sehr umfangreiches, komplexes Team. Wir haben insgesamt in Varmex schon 14 Zuwendungsempfänger, die wiederum teilweise noch mit zusätzlichen Arbeitsgruppen hier dran beteiligt sind. Das ist schon eine Hausnummer für sich, das Ganze zu koordinieren und dafür zu sorgen, dass alle Teams auch wirklich reibungslos zusammenarbeiten und an einem Gesamtsystem arbeiten, das später auch reibungslos funktionieren soll. Wir haben allerdings parallel dazu auch kleinere Vorhaben. Ich hatte vorhin NX erwähnt. Wir haben aktuell ein NX-Verbundvorhaben laufen, wo wir insbesondere auch die Radarmessungen, die für die NX-Sonde vorgesehen sind, noch einmal weiter betrachten, noch weiter verfeinern. Hintergrund zu NX ist, wir versuchen eben nicht den Ozean unter dem Eis zu erreichen, sondern wir versuchen, eine wasserführende Spalte zu detektieren, nur wenige hundert Meter unterhalb der Oberfläche. Und die müssen wir erstmal finden, und zwar Zentimeter genau. Und da können wir dann unseren NX-Eismol entsprechend hinführen, um dort eine Flüssigwasserprobe zu nehmen, bevor das Ganze aufgrund des Druckgefälles zur Oberfläche hin in Eiskristalle verwandelt wird und Mikroorganismen zerplatzen schlichtweg. Wir wollen nicht einfach nur die Überreste von vormaligem Leben finden, sondern wir wollen tatsächlich das Leben so, wie es ist, nach Möglichkeit finden.
Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg bei all dem, was da ist. Es sind fantastische Projekte. Vielen Dank für die ganze Zeit, die Sie heute für mich hatten.
Ich danke Ihnen und ja, wir werden weiterarbeiten und ich hoffe, dass ich Ihnen bald dann auch weitere Fortschritte mitteilen kann.
Ich freue mich drauf. Dankeschön. Vielen Dank an alle Menschen, die beim Feldtest mit mir gesprochen haben. Außerdem vielen Dank an René und Gregor für die Einladung zu diesem Tag. Falls dir der erwähnte Europa Explorer irgendwie bekannt vorkam, das Projekt war tatsächlich schon einmal bei Aufdistanz dabei. In der noch recht frühen Episode 23 berichtete ich über die in dieser Episode schon erwähnten Rover Sherpa TT Coyote 3 und eben auch über den Europa Explorer Eurex. Wie immer habe ich in den Shownotes zu dieser Episode Links zu weiterführendem Material zusammengetragen. Das ist eine ziemlich lange Liste geworden. Mitverlinkt sind Videos zu Varmex, zum Janus Rover und die erwähnten Einzelprojekte. Du findest die Links in den Shownotes oder im Web unter aufdistanz.de bei dieser Episode.
Auf Distanz ganz nah.
Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. In dieser letzten Rubrik geht's immer kurz um den Podcast selber. Da fasse ich mich dieses Mal ziemlich kurz. Es war in den letzten Wochen ziemlich viel los bei mir, beruflich als auch privat. Da war noch einiges zu tun. Aber ich bin für den Podcast noch eifrig am Produzieren, wann immer es passt. Es geht weiterhin gut voran. Parallel laufen die Vorbereitungen für das weitere Jahr. Dass ich das so machen kann, liegt auch an finanziellen Unterstützungen von Hörerinnen und Hörern. Seit der letzten Episode gab es Unterstützung von Dennis, Sven, Sascha, Martin, Peter, Tobias, Benjamin, Norbert, Stefan, Kai Matthias und Sebastian. Vielen, vielen Dank euch allen. Kurzfristig wird es nun auch noch ein neues Element für meine technische Ausstattung geben. Da habe ich jahrelang auf das passende Angebot für einen speziellen Windschutz gewartet. Den möchte ich gerne für Außeneinsätze haben. Das hält von dem Mikrofon die Windgeräusche weitestgehend ab. Die guten sind leider ziemlich teuer und waren mir dann auch zu teuer. Das heißt, ich habe eine ganze Weile gewartet, aber nun wurde ich mit einem Verkäufer handelseinig und sollte den neuen Windschutz beim Kennset-Wettbewerb im März einsetzen können, wenn alles klappt. Es ist noch nicht sicher, welche Episode als nächstes erscheint. Das ist entweder die nächste Episode zur Startkampagne von Marfois 15 oder die Episode zum Open Day beim STEC in Nordwijk. Beide Episoden sind beinahe fertig. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.